Herzlich willkommen beim Kirchengemeinden-Info-Podcast Familie im Fokus, der Podcast des Evangelischen Kreisbildungswerks Ludwigsburg, Episode 19, Lebendig dem Sterben begegnen. Der Gast unserer heutigen Episode ist Martina Macheleit. Du hast seit über 20 Jahren eine eigene Praxis und begleitest Menschen zu allen Fragen zum Thema Leben und Sterben. Außerdem bist du Trauer- und Sterbebegleiterin. Hallo, schön, dass du bei uns bist. Was bedeutet denn deine Tätigkeit so? Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
Ja, hallo Linda und danke, dass ich da sein darf. Das ist natürlich ein weites Feld. Also dieses Feld der Sterbebegleitung, das bedeutet Menschen zu begleiten, bevor sie ihr Leben verlassen. Und der Trauerbegleitung, die auch in dem Prozess natürlich schon stattfindet, das Abschiednehmen auch von den Angehörigen, wenn die Zeit dafür gegeben ist. Und dann aber eben auch nach dem Sterben von Angehörigen oder anderen Menschen, die im Leben wichtig waren. Und das ist natürlich unterschiedlich. Es kann sein, jemand verstirbt sehr kurzfristig oder es gibt eben auch die Zeit zum Abschiednehmen, was ganz unterschiedliche Situationen schafft. Das Schöne für mich eigentlich an der Arbeit ist, dass ich immer mit Menschen zu tun habe, wo sie an einem sehr existenziellen und ich würde sagen essentiellen Punkt in ihrem Leben stehen. Also wirklich, wo es darum geht, um die Frage, was bedeutet eigentlich für mich das Leben? Was heißt es eigentlich, Mensch zu sein? Was gebe ich her, wenn ich sterbe? Was verliere ich oder was gewinne ich auch durch das Erleben oder das Begleiten von Sterbenden? Und das Schöne für mich ist, dass es oft Zeiten sind, wo die Menschen so sehr im Kontakt sind mit sich selber und mit ihrem Herzen, weil es oft Momente sind, die die Menschen so tief berühren. Und das heißt, ich habe oft im Gegenüber Menschen, die sehr bereit sind, sich zu öffnen. Also sich dem zu öffnen, was sie selber erleben, im Innen, im Außen. Und ja, eben auch diesen ganz essentiellen Fragen des Lebens. Und das ist eben, ist natürlich ganz unterschiedlich, wenn mich Menschen ansprechen, wo es zum Beispiel eine Diagnose gibt, die sagt, jetzt hast du nicht mehr lange zu leben. Geht es mehr um die Frage, was bedeutet das für mich? Wie begegne ich selber dem Sterben? Auch wie nutze ich noch die Zeit, die mir bleibt? Was gibt es tatsächlich noch zu erledigen? Was ist noch nicht ausgesprochen? Welche Liebeserklärung ist im Leben noch nicht passiert? Welchen Menschen möchte ich noch sagen, was sie mir eigentlich wert sind oder wert waren? Wo gilt es noch, mich für Geschenke zu bedanken? Einfach wirklich die Dinge abzuschließen, rund werden zu lassen im Leben. Oder wo gilt es noch, Dinge auszusprechen, die vielleicht auch schwierig waren? Wo gilt es noch mal, die Decke zu lupfen und vielleicht unter den Teppich zu gucken, wo vorher was runtergekehrt war? Also es gibt einen ganz großen Raum, noch mal zu schauen, woran liegt mir wirklich, was ist mir wirklich von Herzen noch wichtig, in diesem Leben abzuschließen, zu klären oder zu vollenden. Das ist einfach ein großer Bereich, wo es schön ist, mit den Menschen in Gespräch zu sein und auch zu unterstützen, vielleicht den Mut zu finden, dem zu folgen, was das Herz sich wünscht. Und ein Stück weit loszulassen von den Konventionen, was sollen die Menschen denken oder was mich eben sonst abgehalten hat, vielleicht wirklich dem nachzugehen, was mir wichtig ist. Das ist einfach schön, eine schöne Selbstreflexion. Das heißt, da ist auch viel Begleitung im Gespräch, eine Unterstützung zu schauen, was ist eigentlich, was mich trägt. Das ist tatsächlich eine ganz entscheidende Frage, wenn Menschen selber vor dem Sterben stehen. Ebenso wohl für die Frage, wie kann ich mein Leben vollenden, die Dinge wirklich zum Ende bringen, abschließen, aber auch, was ist meine Haltung der Tatsache gegenüber, dass ich in absehbarer Zeit dieses vertraute Menschsein verlasse und ja, eingehe in eine Welt, von der ich jetzt nicht weiß, was mich erwartet. Und die entscheidende Frage, die sich da mal wieder stellt, ist, was trägt mich eigentlich? Also wovon fühle ich mich als Mensch wirklich zutiefst getragen? Ja, was ist das, wo ich mich fallen lassen kann, selbst wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, was vor mir liegt, wo mir Geschichten erzählt werden, vielleicht Konzepte, ich kenne darüber, was passiert, aber ich habe einfach keine Ahnung. Und ja, das ist natürlich total unterschiedlich für die Menschen, was dann an inneren Erfahrungen nach oben kommt, wenn wir wirklich dieser Frage nachgehen, wovon fühle ich mich getragen? Und natürlich ist immer wieder ganz oben dieser Raum des Göttlichen. Also Gott, das Göttliche, wie immer die Menschen das auch für sich nennen oder formulieren, ja, also diese innere Gewissheit und letzten Endes, egal was geschieht, kannst du nicht tiefer fallen als bis in die Hände Gottes. Das heißt, es gibt immer etwas, was dich trägt, egal was passiert und egal durch welche vielleicht auch Schmerzen du gehst, durch welches Leid du gehst, durch welche Ängste du gehst. Immer wieder sich zu erinnern, ja, daran zu erinnern, sich daran rückzubinden. Es gibt eine Kraft, die ist immer da, in der bin ich immer geliebt und in der bin ich immer getragen. Und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, dann tatsächlich die Menschen immer wieder da in Berührung zu bringen mit diesem Getragensein, immer wieder daran zu erinnern und dann eben auch gemeinsam zum Beispiel in Form von Meditationen, in Form von Gebeten oder auch inneren Reisen oder auch äußeren, zum Beispiel in die Natur gehen oder wo auch immer die Menschen das auf eine leichte Weise finden, immer wieder einzutauchen in diesen Erfahrungsraum, dass der auch wirklich immer lebendiger wird im Menschen und auch vielleicht mehr zur Gewohnheit, als es so im Leben bisher war. Dass es immer leichter fällt, auch wenn es eine herausfordernde Situation gibt, sich wieder anzubinden, wieder daran zu erinnern, okay, und es gibt etwas, das trägt mich, darin bin ich getragen. Und natürlich, das ist auch eine super schöne Arbeit, weil es ja auch mich persönlich immer wieder daran erinnert, das ist einfach mich das Schöne, auch dadurch immer wieder in diesen Raum einzutauchen, gemeinsam mit den Menschen. Und ja, in diesem Getragensein immer mehr auch ein inneres Erleben zu erwecken, ein Gefühl dafür zu bekommen, kann ich auch sagen, dass das Leben, das eigentliche Lebendige, vielleicht mit dem, was wir als Sterben erleben, gar nicht zu Ende ist. Einfach diesen Möglichkeitsraum zu eröffnen, dass das, was uns als Seele belebt, als Essenz belebt, vielleicht auch darüber hinausgeht. Und ja, es ein Wandel ist viel mehr als ein Bruch, vielleicht mehr ein Wandel, in dem Sinne natürlich ein Verlust. Ja, wenn wir gehen, dann verlieren wir unsere Persönlichkeit, dann verlieren wir unsere Geliebten, unsere Familie. Wenn wir selber sterben, verlieren wir ja so viel mehr, als wenn wir erleben, dass ein geliebter Mensch stirbt. Ich glaube, selber zu sterben ist wirklich die größte Loslassherausforderung, die wir haben, weil wir wirklich alles, 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 alles hergeben dürfen, womit wir identifiziert sind, was wir glauben zu sein, welche Rolle wir in der Welt haben, welche Talente wir mitbringen, welche Geschenke wir in der Welt hier ausdrücken, was wir hier gestaltet haben. Das ganze familiäre Feld, die Freunde, der Beruf, die Materie natürlich auch, Haus und Auto, was immer den Menschen wichtig ist, ja, wir lassen einfach alles zurück. Und es schmilzt einfach immer mehr zusammen in das, was am Ende dann essentiell vielleicht bleibt. Aber was das dann sein wird, sehen wir eben selber auch erst, wenn wir sterben. Ja. Und das ist einfach eine schöne Tätigkeit für mich, die Menschen darin zu begleiten. Und natürlich, wenn dies möglich ist, dann auch im Kontakt mit den Angehörigen, weil natürlich auch die Angehörigen gefordert sind im Loslassen, im Freigeben auch des Menschen, der geht, zu sagen, okay, ich liebe dich von Herzen, ich freue mich so sehr, dass du da bist und zugleich gebe ich dich frei, deinen Weg zu gehen, auch wenn er ins Sterben geht, auch wenn das bedeutet, dass ich dich einfach den Rest meines Lebens nicht mehr als Mensch an meiner Seite habe. Und schön ist es, wenn das einfach dann gemeinsam geschehen kann, also wirklich im Miteinander kommuniziert wird, gesprochen wird, sich gegenseitig erlebt wird im Schmerz, in der Trauer, vielleicht auch in der Verzweiflung, bestimmt auch mal in der Wut. Und zugleich auch in der Dankbarkeit dessen, dass wir uns ja jetzt noch haben und dass auch unsere Herzen im Grunde in der Liebe immer verbunden sind, auch wenn wir dann nicht mehr als Menschen miteinander sind. Das heißt, es ist nicht nur ein Begleiten von dem einzelnen Menschen, sondern eben unter Umständen auch von den Familien oder Freundeskreisen oder wer eben auch immer wichtig ist im Kontext der Menschen. Ja, und das ist dann eben gerade genauso auch, wenn ein Mensch verstorben ist. Ja, dann ist es ja auch oft eine Gruppe von Menschen, die zurückbleibt, selten nur ein einzelner Mensch. Und auch da ist es dann für mich immer wieder so berührend, wie offen die Menschen dann sind, wie nah sie an ihrem Herzen sind und wie bereit sie auch sind, wirklich hinzuschauen, was war der Mensch für mich, was hat er mir geschenkt, wo war es schwierig, was braucht es jetzt für mich, um wirklich Abschied zu nehmen. Und auch gerade dann in Familien, wo es vielleicht Spannungen gibt, wo es Konflikte gibt, die unausgesprochen waren, entsteht oft ein ganz weicher Raum, der manchmal ganz unglaubliche Lösungen auch bereithält, wo ich wirklich immer wieder total berührt bin, was für eine Offenheit manchmal in so Familiensystemen angesichts des Sterbens entstehen kann. Und dass dann auch ein Abschied nehmen zum Beispiel möglich ist, am Sterbebett nochmal Dinge auszusprechen, die unaussprechlich schienen. Dass es kurz vor oder auch nach dem Sterben möglich ist, Dinge zu verzeihen, die vorher unverzeihlich erschienen. Oder dass es vielleicht auch möglich ist, die verstorbene Mutter oder den Vater nochmal zu berühren, vielleicht sogar selber nochmal zu waschen oder anzukleiden, wo man sich vorher gedacht hat, oh Gott, das kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Und dass so unglaublich schöne Erfahrungen entstehen da drin und wirklich nochmal so viel Liebe frei wird, dass es einfach unglaublich berührend ist. Das heißt, auch da geht es für mich nicht nur darum, die Menschen im Gespräch zu begleiten oder auch mit ihnen die Abschiedsfeier zu gestalten, sondern unter Umständen auch die Menschen zu begleiten, nochmal von dem Verstorbenen selber Abschied zu nehmen, zum Beispiel in einer Begegnung bei einer Aufbahrung, zum Beispiel eben auch nochmal den Verstorbenen zu waschen oder anzukleiden, dabei zu begleiten. Oder es gibt eben auch immer die Möglichkeit, zum Beispiel den Sarg oder die Urne selber zu gestalten, also auch nochmal dem Abschied einen kreativen Ausdruck zu schenken. Und dies alleine zu tun oder auch gemeinsam zu tun. Ja, da nochmal auf eine kreative Weise den Gefühlen Raum zu geben. Genau, also es ist ein ganz buntes Potpourri an Möglichkeiten, Menschen in diesen verschiedenen Stationen zu begleiten.
Ja, es ist sehr spannend, was du beschreibst. Vor allem finde ich interessant, wie du sagst, dass eben oft die Menschen offen sind, wenn du mit ihnen arbeitest. Und man ja gerade so gesellschaftlich eher das erlebt, dass der Tod ein Tabuthema ist, dass man nicht so gerne drüber spricht oder nicht so gerne dem begegnet, weil man vielleicht auch ans eigene Endlichsein erinnert ist in dem Moment. Hast du das Gefühl, dass das Einfluss auf deine Arbeit hat, dieses Tabuthema Tod, oder ist es eher so, dass du das in deiner Arbeit gerade da anders erlebst?
Beides tatsächlich. Also ganz im Vordergrund würde ich wirklich eher sagen, dass es mich selber am Anfang, wo ich in diesem Bereich eingetreten bin, immer wieder erstaunt hat und berührt hat, wie offen die Menschen der Situation begegnen, wenn es dann wirklich um das Sterben geht. Was ganz anders ist, als wie wenn man jetzt sagen würde, so ganz aus dem normalen Leben heraus, ja, lass uns mal über das Sterben sprechen. Da gibt es natürlich tendenziell viel Abwehr. Nur ist es eine ganz andere Situation gegeben, wenn es dann wirklich eingetreten ist. Das ist wirklich wie vorher zu sagen, oh nein, ich möchte nicht mal den großen Zehen das Wasser stecken, aber wenn man reingeschmissen wurde, vielleicht auch zu spüren, ah, das Wasser ist zwar kalt und nass, aber es hat auch eine Qualität hier drin, mich zu bewegen und es berührt mich an Stellen, die ich vielleicht vermieden habe vorher, aber die auch sehr bereichernd sein können für mich. Und es ist unterschiedlich. Also ich begegne Menschen, denen das Thema Tod vorher schon nah war, die auch da eine große Nähe zu hatten schon und daher natürlich dann auch in einer Situation diesem Thema ganz offen begegnen. Wobei auch da es passieren kann, dass Menschen sagen, oh, ich hatte nie Angst vor dem Sterben und ich dachte immer, ja, ist ja alles gut und ich weiß ja dann, die Seele lebt ewig oder keine Ahnung. Und dann zu merken, wow, das war ganz viel auch Konzept, weil wenn ich dann dem Sterben begegne, dann zieht es mir doch noch mal viel mehr die Füße weg, als ich überhaupt dachte. Und dann lande ich erst mal richtig hart und es tut total weh. Und ich dachte eigentlich, ach, dann kommen die Engel und alles ist rosa. Und zu merken, wow, ich stecke aber im Körper und der schmerzt. Ich stecke in einem menschlichen Gefäß, das Gefühle hat und die auch manchmal mich überrollen können und ganz anders sein, als ich dachte. Und vielleicht nicht nur so lieblich und friedlich, wie ich es erwartet habe, sondern plötzlich kommt eine Angst nach oben oder eine Verzweiflung oder eine Wut. Also wie ich denke, dass ich mit dem Sterben bin, bedeutet nicht immer, dass ich dann mit dem Sterben wirklich so bin, wenn es in mein Leben eintritt. Und genauso gibt es Menschen, die wirklich sich gesperrt haben und gesagt haben, bleib mir weg mit dem Thema, ich will nichts davon wissen. Aber wenn es dann da ist, vielleicht in so einer ganz menschlichen Präsenz, eben damit umgehen, ja, wie einfach sonst auch im Leben mit dem umgegangen wurde, was dann eben da war und plötzlich eine Weichheit erleben, mit der sie nicht gerechnet haben. Also es geht nicht immer eins zu eins mit dem einher, wie ich vielleicht dachte, dass ich dann mit dem Sterben bin und umgehe. Ja, aber du hast nach dem Tabu gefragt. Ich habe den Eindruck, das bricht in den letzten Jahren total auf. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich Seminarankündigungen gebe zum Thema Sterben, gibt es eine unglaublich starke Resonanz. Und sehr viele Menschen, die sagen, oh, ich wollte mich immer schon mit dem Thema beschäftigen, habe es aber bisher nie gemacht, machen jetzt den Schritt. Und dass es eine große Bereitschaft gibt, sich dem Thema auch zu stellen. Und es, ja, wie so eine vielleicht sogar kollektive Lust gibt, auch dieses Tabu zu durchbrechen und auch die Schwere zu durchbrechen, mit der wir so getrimmt sind, die letzten Jahrhunderte vielleicht, ja, das Tod und Abschied nehmen irgendwie nur mit Schwere und Leid und Schmerz und so einhergeht und zu merken, wow, das ist eine kollektive Prägung. Andere Kulturen gehen ganz anders damit um. Und auch wir sind frei, einen Abschied nehmen ganz anders zu gestalten. Auch anders mit dem Sterben, mit den Verstorbenen umzugehen und das anders in unser Leben zu integrieren und vielleicht den Fokus auch mehr auf das zu legen, was uns lebendig sein lässt. Ja, die Dankbarkeit vielleicht, die dann auch nach oben kommt oder ja, die Liebe als Geschenk zu nehmen, die da drin, die sich offenbart.
Was brauchen denn Betroffene jetzt entweder Menschen, die erfahren haben, dass sie bald sterben, oder auch Menschen, die jetzt Angehörige oder nahestehende Personen verloren haben? Was brauchen die denn in den Momenten? Und wie können da vielleicht auch wir als Einzelpersonen den Menschen helfen? Weil ich denke, das ist ja schon irgendwie oft sehr individuell.
Ja, genau so ist es. So unterschiedlich wie die Menschen sind, so verschieden ist auch, was sie brauchen. Und ich glaube, was so einem Menschen an Begegnung am dienlichsten ist, ist ein Mensch, der einfach wirklich in sich präsent ist. Und nicht das scheut, was vielleicht nach oben kommt. Ja, also wirklich mit einer Offenheit präsent ist und mit der Offenheit, dem betroffenen Menschen zu begegnen, ganz gleich, was in dem Betroffenen dann da ist und was er braucht. Mit der Offenheit zu sagen, okay, ich bin für dich da, egal ob das bedeutet, du schickst mich weg, weil dein Bedürfnis ist, lass mich in Ruhe, oder ob das bedeutet, sei mir ganz nah und halte bitte aus, dass ich 3 Stunden weine, ohne dass ich dir erklären kann, warum. Ne? Und das ist wirklich total verschieden. Und da ist die große Kunst tatsächlich, als Mensch präsent zu sein, mit der Offenheit und Wachheit dafür, was der einzelne Mensch jetzt gerade braucht. Und zu wissen, dass es auch eine Herausforderung vielleicht sein kann für mich, also auch mich in eine extreme Situation bringen kann, mit der Bereitschaft, okay, und ich gehe durch. Ich bleibe einfach da. Und ich bewerte mich. Ich glaube, was uns manchmal hindert, sind auch so Konzepte darüber, was wir glauben, was dann hilfreich wäre. was dann ja zu einem Handeln führt, was aus dem Kopf heraus entsteht und vielleicht gar nicht der Situation entspricht, was der Mensch braucht. Also ich würde sagen, dass das wirklich das Hilfreichste ist, ein präsentes Dasein, was den Menschen wirklich annimmt und zugleich frei lässt. Mit der Bereitschaft, dann auch mit dem mitzugehen oder auch ganz klar die eigenen Grenzen zu spüren. Ja, wenn ich dann merke, okay, was der Mensch gerade bräuchte, wäre 3 Stunden gehalten zu werden. Ich habe aber in einer Stunde einen Termin, dann auch ganz klar zu formulieren, du, ich bin gerne für dich da und bis dahin habe ich Zeit. Oder aber auch zu merken, das ist jetzt eine Situation, die mich völlig überfordert. Ich kann es leider gerade nicht leisten. Und auch darin klar zu sein und sich nicht wegzuducken oder auch nicht über eigene Grenzen zu gehen, weil das ist auch was, was wieder nicht gut tut, ja, dann zu spüren, der Mensch ist zwar da, aber ungern.
Wie ist es deiner Erfahrung nach mit Kindern? Brauchen die nochmal andere Dinge oder wie ist da vielleicht auch das Verständnis von, da ist jetzt jemand gestorben oder vom Tod allgemein?
Ja, bei Kindern ist es so, also ich selber habe meinen Vater verloren, als ich 8 Jahre war. Das heißt, ich war als Kind in der Situation. Und jetzt mit als 8-Jährige nicht als ganz kleines Kind, aber was ich erlebt habe, war, dass die Menschen, die Erwachsenen neben mir standen und gesagt haben, sie versteht es noch nicht. Wir halten sie fern. Sie geht nicht mit zur Trauerfeier. Und ich war einfach kein Kind, was sehr laut war und viel gesprochen hat. Daher habe ich mich nicht gewehrt. Aber was ich gedacht habe, war, Leute, ihr könnt mit mir sprechen wie mit einem normalen Menschen. Ich verstehe genau, was hier passiert. Und ich wäre gerne bei der Trauerfeier dabei gewesen. Ich hatte das Bedürfnis, auch Abschied zu nehmen. Und war eigentlich angesichts der Brüchigkeit der Erwachsenen, ja, also vor allem meiner Mutter, die völlig überfordert war in der Situation, eher darauf bedacht, es ihr nicht noch schwer zu machen. Das heißt, meine Bedürfnisse eher zurückzustellen und nicht anzumelden, ich würde gern mitgehen. Und vielleicht war es für sie auch gut, dass sie zum Beispiel bei der Trauerfeier nicht noch das Gefühl hatte, sie muss noch auf ihr Kind aufpassen, sondern das für sich selbst erleben konnte. Aber ich weiß, ich habe schon als 4-Jährige gedacht, Leute, ihr könnt die Dinge normal mit mir kommunizieren, ihr müsst keine Babysprache benutzen. Und daher ist das für mich ein ganz großes Anliegen, Kinder wirklich ernst zu nehmen und auch wirklich als eigene Persönlichkeit. Und ich sehe, dass viele der Kinder, die jetzt auf die Erde kommen, schon ein ganz großes Verständnis haben vom Leben und vom Sterben. Und natürlich ist es wichtig, genau zu gucken, wo ist das Kind gerade, ja? Was braucht es gerade? Welche Sprache versteht es und welche nicht? Ja, auch da eigentlich wie bei den Erwachsenen präsent zu sein und auch zu lauschen, vielleicht die Kinder zu fragen, was hast du verstanden? Was brauchst du jetzt? Wir hatten zum Beispiel letztens, ist ein Freund von uns verstorben und weil wir bei uns zu Hause einfach super Räumlichkeiten dafür haben, hatten wir bei uns zu Hause die Aufbahrung für ihn. Wir haben einfach ein riesengroßes Wohnzimmer, einen großen Garten. Da waren ganz, ganz viele Menschen da und auch Kinder. Und es gab zum Beispiel ein Kind, das sowieso nicht viel spricht. Das kam, es kannte diesen Mann an der Hand der Mama und es zog die Mama die ganze Zeit zum Sarg, zu dieser offenen Aufbahrung. Und es wollte unbedingt hin, die ist vielleicht 6 oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, hört zu, wenn ihr da reingeht, da liegt er dann. Und wenn ihr zum Sarg guckt, dann seht ihr ihn, weil er da ist. Einfach um sie darauf vorzubereiten, dass sie wissen, was sie erwartet. Und das Kind hat nur so ganz ungeduldig genickt und hat gesagt, ja, ich weiß, ich will dahin. So. Und hatte einfach total das Bedürfnis, sich an den Sarg zu stellen und zu schauen, die wollte ihn berühren, wollte gucken, wie fühlt sich das an. Und den Kindern wirklich diesen Raum zu schenken, auch da so weit zu gehen, wie sie möchten. Und ich kenne es auch aus der Arbeit im Bestattungsinstitut. Ich habe auch mal 2 Jahre im Bestattungsinstitut mitgearbeitet. Wenn es Aufbahrungen gab und dann die Familien kamen und auch Kinder dabei waren, wirklich im Vorfeld klar zu kommunizieren, was ist die Situation, was erwartet dich im Raum, das Kind entscheiden zu lassen, möchte ich mit, möchte ich nicht mit. Manche Kinder entscheiden sich dagegen, viele entscheiden sich dafür. Und natürlich die Kinder auch zu begleiten, dann zum Beispiel an den offenen Sarg, in den Kontakt und zu schauen, wie es reagiert, was es dann braucht. dann wirklich auch nochmal drüber zu sprechen, sich den Kindern zuzuwenden und zu sagen, ja, was denkst du denn über das Sterben? Wie ist das für dich? Was hast du erlebt? Vielleicht von sich selber zu erzählen, ja, wir Erwachsenen sind ja auch irgendwie mit unseren Dingen beschäftigt und dann auch mit den Kindern zu teilen, was passiert bei uns. Und sie wirklich einzubeziehen. Das ist wirklich etwas, was mir total wichtig ist. Natürlich mit aller Achtsamkeit und immer mit der Option, dass das Kind auch sich dagegen entscheidet und auch nicht darüber sprechen möchte, natürlich. So. Oder es gab auch schon schöne Aktionen, zum Beispiel von Kindergartenkindern, wenn ein Kind aus dem Kindergarten verstorben war, dann gemeinsam mit der Gruppe zum Beispiel den Sarg anzumalen. So, und dann hat man einfach den Sarg und kann den gemeinsam gestalten, kann dabei nochmal drüber sprechen. Wer war das eigentlich für mich? Habe ich den gemocht? Was habe ich mit dem erlebt? Was wünsche ich ihm? Kinder können so unglaublich schöne Wünsche mitgeben, den Verstorbenen. Das ist so berührend manchmal, was, wenn sie wirklich den Raum bekommen, auch an Worten, an Segenswünschen aus Kindermund kommt, womit man überhaupt nie im Leben gerechnet hätte.
Ja, wir Erwachsenen unterschätzen da wahrscheinlich oft, dass das für Kinder einfach nicht so ein schweres Thema ist wie für uns Erwachsene an vielen Stellen, vor allem wenn sie jetzt vielleicht nicht selber ganz direkt betroffen sind, sondern dass sie da einfach neugierig sind, wie bei allen anderen Themen auch.
Ja.
Ja, welche Angebote könnten wir denn als Gesellschaft oder auch als Kirche oder einfach als Menschen schaffen, die Menschen helfen, die betroffen sind in irgendeiner Form von dem Tod?
Also für mich ist immer wieder schön, Räume zu schaffen, wo wir das Sterben auch in das Leben mit integrieren, wo es wirklich wieder mehr Teil des Miteinanders wird. Das heißt tatsächlich auch Sterbende, wenn es die äußeren Umstände erlauben, und unsere Kultur ist jetzt gerade leider nicht so sehr dafür beschaffen, dass die äußeren Umstände dies erleichtern, aber wenn es irgend möglich ist, die Menschen wirklich zu Hause oder auch im Kreis der Familie noch sein zu lassen. Das heißt nicht nur sterben zu lassen, sondern einfach auch ihre letzten Tage verleben zu lassen. Wirklich zu spüren, ich bin eingebunden, auch als sterbender Mensch. Und dass wir wieder lauschen, auch in das, was ein Mensch, der wirklich nur noch wenige Wochen, Tage, Stunden zu leben hat, uns zu schenken hat. Weil tatsächlich durch die Menschen auch noch mal ganz andere Räume sich öffnen und vielleicht auch Weisheiten sprudeln können. Zum einen und zum anderen aber auch wirklich manchmal, ja, das Leidvolle des Menschseins deutlich und spürbar wird und dadurch aber auch Räume entstehen, Möglichkeiten entstehen, damit umzugehen. Und es wirklich, ja, dem zu begegnen und es in unser Leben auch zu integrieren und es nicht wegzuschieben, sondern ja, das ganze Menschsein sozusagen wieder in unserem Lebensalltag zu erlauben. Ja. Und ja, das eben zum Thema, wenn Menschen sterben, wirklich auch vielleicht wieder eine Kultur zu schaffen, wo es möglich ist, in Form von Ritualen oder Zeremonien vielleicht noch gemeinsam mit dem Sterbenden Abschied zu nehmen, nochmal einen bewussten Raum zu schaffen, wo die Liebe Ausdruck findet, die Dankbarkeit Ausdruck findet, vielleicht eben aber auch das bisher Ungesagte Ausdruck findet, was vielleicht manchmal auch leichter fällt in einem klaren, geschützten Rahmen, sage ich mal, auch von einer klaren Form zum Beispiel eines Rituals, als so frei im Raum fliegend, wo man nicht so recht weiß, wie geht's denn jetzt so, wie mache ich's? Also da könnte es durchaus Möglichkeiten geben, auch Räume zu schaffen dafür. Oder eben auch, wenn Menschen verstorben sind, Räume zu schaffen, wo es jenseits der uns vertrauten Trauerfeiern, die ja wirklich ja einem Muster folgen, wo viele, also wo ich tatsächlich schon von vielen gehört habe, dass sie sich tendenziell gelangweilt fühlen davon, was dann so gesprochen wird von den Pastoren, die dann ihre Predigt runterleiern. Also es ist bestimmt nicht bei allen so und es gibt ganz wunderbare Pastoren und Reden. Nur dennoch ist es eben von den Menschen oft nicht die Erfahrung. Und vielleicht da auch mehr Räume zu schaffen, wo es möglich ist, ich sag mal, mehr im Kreis Abschied zu nehmen. Und dass auch die Menschen, die hinterbleiben, nochmal einen Raum bekommen, selber zu spüren oder, wenn sie mögen, auch selber was zu sprechen oder zu singen oder zu tanzen oder was auch immer ihre Form des Ausdrucks ist. Und ja, wie lebendige Räume gemeinsam zu gestalten, wo das Abschiednehmen auch auf eine lebendige Weise miteinander geschehen kann. Und wenn ich sage Räume, meint das vielleicht wirklich auch Räume im Sinne von ein schöner Raum im Haus? Oder ein schöner Raum im Garten, ein schöner Raum in der Natur, dass es auch Plätze dafür gibt, weil das ist manchmal tatsächlich auch nicht so einfach, schöne Plätze zu finden, für solche Zusammenkünfte. Aber eben auch den inneren Raum und auch vielleicht den religiösen oder spirituellen Raum zu eröffnen und zu sagen, okay, wir stellen das in diesen Rahmen und erinnern uns gemeinsam daran, wir sind getragen und ja, wir dürfen auch das jetzt sein, was wir sind und all dem Ausdruck schenken, was in uns lebendig ist.
Ja, vielleicht auch einfach Begegnungen zu schaffen an manchen Stellen von Betroffenen, um sich auszutauschen. Vielleicht auch manchmal abseits der Familie, sicherlich auch prädestiniert bei der Kirche oder bei anderen Institutionen, die das einfach bieten können.
Ja, auf jeden Fall. Also wirklich Räume zu haben, wo ich mich mit welchen Menschen austauschen kann, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich oder in ähnlichen Lebenssituationen sind. Und ja, auch da sich gegenseitig zu stärken und auch ja gegenseitig sein zu lassen und Möglichkeiten zu schaffen, auch Gefühle fließen zu lassen, weil man sich gegenseitig versteht, weil eben auch ja eine Situation geteilt wird. Ja, es gibt ja genau diese Trauergruppen oder Trauercafés oder gibt auch sowas wie Trauerspaziergänge, dann gemeinsam in die Natur zu gehen und sich auszutauschen oder eben auch nicht mal gemeinsam zu schweigen. Vielleicht einfach nur gemeinsam Tee zu trinken, ist ja auch manchmal sogar mehr wert als ja, viele Worte zu machen.
Ja, definitiv. Ja, vielen Dank für deine Impulse, für dein Erzählen und für dein Hiersein. Und vielen Dank Ihnen und euch auch fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschaltet. Und bis bald.